Ich sage, hey, was ist denn hier los? Spinnen die? Was? Wieso sehen die das nicht? Warum begreifen die das nicht? Es waren 4 Tage, wo ich auf der Titelseite war in der Sun. Also Beckham hat es nur 3 Tage geschafft. Ich war 4 Tage auf der Titelseite. Und und dann hat die Polizei auf einmal von einer seriösen Bedrohung gesprochen. Ich müsse da untertauchen. Ich soll in Portugal bleiben. Wollte ich aber nicht. Sie haben gesagt, 10 Tage. Ich bin dann 7 Tage, bin ich dann untergetaucht. Also haben sie Unwahrheiten geschrieben. Oder also zum Beispiel, dass meine Ex-Frau gesagt hatte, er hat mich so betrogen wie er England. Betrogen, hat alle überrascht, haben mal die ersten 1-2 reingeschaut und da waren nur Drohungen, Morddrohungen, waren da einige dabei.
Vom Traumberuf Fußballprofi zum Weltklasse-Schiedsrichter. Eine Karriere mit Haltung, Instinkt und Rückgrat. Über 880 Spiele, WM- und EM-Einsätze. Das Champions-League-Finale 2002 und mittendrin in Momenten, die Fußballgeschichte schrieben. USA gegen Iran, Ballacks Gelbsperre 2002, das abgepfiffene Tor der Engländer 2004 und 16.000 Hassmails später. Ein Leben zwischen Pfeife und Presse, zwischen Flucht und Fernsehpreis, zwischen Fehlentscheidung und Haltung. Eine Geschichte, die zeigt, die wichtigsten Entscheidungen im Leben trifft man nicht mit der Pfeife, sondern mit Prinzipien. Und damit, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und ich bin Urs Meier.
Hallo Urs, ich freue mich sehr, 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 dass du heute mein Gast bist. Wie ist das Wetter in Andalusien?
Ja, wie es sein soll. Also wir sind an der Costa del Sol, da sollte die Sonne scheinen und es sollte warm sein und so ist es momentan.
Ich habe gemerkt, als wir hin und her geschrieben haben, du hast mittlerweile auch die Sprache verinnerlicht.
Ja, ich versuche es natürlich. Ja, ich lebe hier und ich lebe mitten in den Spaniern. Ich bin wirklich so in ein Gebiet gezogen, wo es nur Spanier gibt. Und ja, ich finde das immer wichtig, dass man auch die Kultur, die Sprache von ja, den Menschen versteht, kann, wo man lebt. Ja.
Ich habe ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber jetzt interessiert mich, wer ist Urs in deinen eigenen Worten? Wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade dem Fußballgeschäft oder weiteren sportlichen Aktivitäten nachgehst?
Wer bin ich? Ja, 66 bin ich mittlerweile und fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Und was bin ich? Immer noch neugierig, immer noch voll aktiv in meinem jetzigen Beruf eigentlich, als Keynote-Speaker, als Sprecher an verschiedenen Anlässen. Ich bin Familienvater, ich bin in verschiedenen Firmen engagiert. Ich unterstütze die Kindernothilfe und unterstütze die Schiedsrichter in gewissen Sachen und bin nochmals Familienvater geworden, habe eine 11-jährige Tochter, also von dem her, da läuft auch immer irgendetwas. Und ich glaube, ich versuche einfach ein guter Mensch zu sein, der Werte lebt, die ich von meinen Eltern, vor allem von meiner Mutter mitbekommen habe. Und ja, mehr eigentlich nicht.
Ja, danke dir schon mal. Die Folge ist heute eine ganz besondere, da wir in fast 50 Folgen noch nicht mit einem Schiedsrichter oder mit einer Person aus dem Schiedsrichterleben zu tun hatten. Deswegen wollen wir heute mit dir über ganz viele spannende Themen sprechen, unter anderem spannende Spiele, witzige Anekdoten, aber auch einen Moment in deinem Leben, wo du nach einem Spiel untertauchen musstest und dein Leben in Gefahr war. All das und vieles mehr gibt's gleich. Ich freue mich drauf. Aber ganz zu Beginn, da spielen wir eine kleine Runde 5 Fragen Nachspielzeit. Zeitspiel wird geahndet. Bist du bereit?
Natürlich bin ich bereit.
Schlimmstes Stadion, um ein Spiel zu pfeifen?
Puh, ein großes Olympiastadion, also jetzt nicht unbedingt gerade Berlin, aber so im Prinzip diese Art mit weiter Distanz zu den Zuschauern, das habe ich nie gern gehabt.
Härtester Spieler, mit dem du je zu tun hattest?
Ja, ich nehme an, könnte Gattuso gewesen sein.
Ein Stadion, das dir bis heute Gänsehaut macht, welches?
San Siro.
VAR, wenn du entscheiden müsstest, abschaffen oder behalten?
Abschaffen.
Wer ist aktuell der beste Schiedsrichter?
Letexier aus Frankreich.
Schon mal gute Antworten. Wir starten jetzt direkt Foreos rein. Das Spiel der Spiele, WM 1998, USA gegen Iran. Was ging dir da durch den Kopf, als du das politisch brisanteste Spiel deiner Karriere pfeifen solltest?
Ja, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Als ich die Auslosung sah, dass es USA-Iran gibt, habe ich gesagt, das wird mein Spiel. Ja, und so war es dann auch. Und das war für mich eigentlich so eine, ja, irgendwo auch ein Ritterschlag natürlich. Viele haben das gar nicht begriffen. Also viele meiner Kollegen sagen, ah, so USA-Iran, wieso USA-Iran? Die haben gar nicht gesehen, was das für eine politische Dimension hatte und was für ein Spiel das ist. Und für mich war klar, das möchte ich, das will ich und ich habe es gekriegt. Und es lief genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das Foto, das am Anfang geschossen wurde, wo die Mannschaften sich im Prinzip gemischt hingestellt haben, der Welt gezeigt haben, wir wollen Frieden. Das entstand auf Initiative von mir. Und da bin ich heute noch stolz, dass ich im Prinzip ein Zeitdokument im Prinzip hinterlassen habe in dieser Welt.
Gab es in dem Spiel auch einen Moment, wo du realisiert hast, heute geht es auch um mehr als nur um den Fußball?
Nee, es ging eben nur um den Fußball und das war eben wunderbar. Und wir hatten einen wunderbaren Delegierten, der René Hüssi ist leider nicht mehr unter uns. Der hat es den Mannschaften auch am Tag vorher gesagt, es geht nur um Fußball. Only Football. Und das war genau die Botschaft, die rüberkam an die Mannschaften. Es geht nicht um Politik, es geht nicht um andere Sachen, es geht nur um Fußball. Und das habe ich das ganze Spiel gespürt. Es war ein wunderbares Fußballspiel. Ich hätte es nie gedacht, dass die beiden Mannschaften so tollen Fußball spielen. Und es ging nur um den Fußball. Und das war das Schöne am Ganzen.
Hat man auch das Ganze auf dem Platz und auf den Rängen gemerkt, dass es von Fairness geprägt war?
Ja, natürlich. Vor allem eben als dieses Foto entstand, war ja doppelt so viele Fotografen waren ja da wie normal, weil die ganzen politischen Zeitungen auch da waren mit ihren Fotografen. Und als das Blitzlichtgewitter losging, hat das Stadion, die Zuschauer, die 40.000 rund im Stade de Gerland in Lyon, haben einfach gemerkt, da ist was Historisches, da passiert etwas. Und das war ein Gekreische, das war unglaublich. Ich habe das vorher und nachher nie mehr erlebt. Da war richtig so, man hat einfach gespürt, ja, die beiden Mannschaften zeigen, wir wollen Frieden, wir gehen friedlich miteinander um. Und genau diesen Spirit, der kam darüber in die Zuschauer. Und das war wirklich ein unglaublicher Moment. Und ich sage heute noch, das ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich habe mein Ziel erreicht, an einer Weltmeisterschaft tätig zu sein. Dann dieses Bild, dann diese Stimmung. Also das war schon etwas ganz, ganz Einmaliges.
Kann ich mir gut vorstellen, eine wirklich tolle Message, die ihr da gesendet habt. Hat sich das Spiel auch nachhaltig menschlich verändert?
Ja, ich glaube, es hat mir gezeigt, dass halt einfach, dass schwierige Aufgaben da sind, um gelöst zu werden. Und ja, ich hatte natürlich auch Glück in diesem Spiel. Ich muss sagen, so im Nachhinein, es war eine Szene, wo es eigentlich 11 Meter hätte geben müssen für Iran und eine rote Karte sogar an den Torhüter der Amerikaner. Dann wäre das Spiel aber wahrscheinlich nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. So fair ausgegangen. Beide Mannschaften haben Ende Jahr den FIFA-Fairness Preis gewonnen, wäre wahrscheinlich nicht so ausgegangen. Also wir haben Glück gehabt, dass dann Iran schlussendlich 2-1 gewonnen hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, da wäre ich unglaublich in der Kritik gestanden. Da weiß ich auch nicht, wie meine Karriere dann weiter gegangen wäre, keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir Glück gehabt, aber eben manchmal muss man das Glück eben auch erzwingen. Und ja, also das war sicher die heikelste Szene im Spiel. Und eben nochmals, manchmal muss man Glück haben im Leben.
Ist man dann als Schiedsrichter auch erleichtert, wenn man eine Fehlentscheidung trifft, zugunsten oder nicht zugunsten eines Teams und das Team später noch gewinnt und die Fehlentscheidung keinen riesen Einfluss auf das Ergebnis hatte, vor allem bei einer WM?
Ja, natürlich. Das ist ja immer das, wo du eben Glück oder Pech haben kannst als Schiedsrichter. Du hast so eine Entscheidung und jeder hat irgendwo mal eine Fehlentscheidung drin. Und wenn die natürlich dann spielentscheidend ist, dann ist es nicht gut. Dann ist es natürlich etwas, was einen beschäftigt. Und wenn man eben dieses Glück hatte, das wir hatten damals, dass dann schlussendlich die Mannschaft, die benachteiligt wurde, ist mit diesem Entscheid, dann gewinnt, dann ist es ja wieder vom Tisch, dann interessiert das ja kein Schwein mehr, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht Elfmeter war. Also ja, ich habe das erst 20 Jahre fast später, habe ich das mal angeschaut, diese Szene. Ja, und als ich es gesehen habe, musste ich schon sagen, buh, 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 buh. Eben viel, viel Glück.
Bevor wir auf eines der Spiele deines Lebens zurückkommen, welches wirklich weitreichende Folgen hatten, nämlich England gegen Portugal, Hasswelle, Flucht, 16.000 Mails, da spulen wir einmal ein bisschen zurück. Wie wurde aus dir eigentlich ein Mann für die größten Spiele der Welt? Stimmt es, dass dein Vater damals Fußball doof fand?
Der würde es heute noch doof finden, ist leider auch nicht mehr unter uns. Nee, der hat mit dem Fußball nie etwas anfangen können und hat das immer gesagt, das sei für die Doofen, der Fußball. Also ich musste eigentlich ja dann seinen Traum leben, dass ich Kunstturner wurde. Also ich war ja 6 Jahre Kunstturner aber das war nicht meine Leidenschaft. Wobei, im Nachhinein gesehen, bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil durch das habe ich eine unglaubliche Kenntnis von meinem Körper, von Körpern überhaupt. Was macht der Körper? Was machen die Arme? Und so weiter. Und das hat mir immer geholfen, natürlich, und heute noch in meinen Entscheidungen. Wenn es um Handspiel geht, nicht um Handspiel geht, was ist natürlich, was ist unnatürlich? Und da haben viele Schiedsrichter ein Riesenproblem, dass sie das nicht sehen, was natürlich und unnatürlich ist. Und als Kunstturner hast du eben, wie gesagt, einen Bezug zum Körper, zu genau solchen Bewegungen. Und das hat mir immer geholfen. Und das war für mich immer so klar, ist heute noch klar, was ist natürlich und unnatürlich. Und da denke ich immer wieder, wenn ich mit Schiedsrichtern zum Beispiel spreche, dass die das nicht sehen. Warum sehen sie das nicht? Ja, weil sie eben genau dieses Kunstturnen vielleicht nicht hatten.
Also war es auch ganz gut, dass dein Vater dich dorthin geschickt hat. Ich habe noch gehört, du hast früh in deiner Kindheit viel Verantwortung übernommen. Warst du als kleines Kind viel allein unterwegs? Hat dir das auch geholfen in deiner späteren Karriere, nicht nur als Mensch, auch als Schiedsrichter?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was dir genau in allen Lebenslagen hilft, wenn du Verantwortung übernehmen kannst. Und ich glaube, wir sind momentan gerade in der heutigen Zeit, wir beschützen unsere Kinder, wir geben ihnen zu wenig Vertrauen auch. Für mich ist es auch Vertrauen, dass man Kinder im Prinzip machen lässt, dass man sie im Prinzip Erfahrungen machen lässt. Und die Erfahrungen können auch mal etwas negativ sein, dass es halt mal weh tut, dass man keine Ahnung was hat. Aber das sind ja genau die Sachen, die uns größer werden lassen, die uns stärker werden lassen. Und das geht einfach nicht, wenn wir dauernd Watte runterschieben, damit unsere Kinder ja nicht irgendwo aufschlagen. Doch, man muss manchmal aufschlagen. Man muss, der Ball braucht einen Bounce. Also der heißt, dass er muss auf den Boden schlagen, dass er hochspringen kann. Und so ist es auch im Leben. Man muss manchmal aufschlagen, dass es nach oben geht. Und da bin ich froh, dass meine Eltern dazumals mir diese Freiheiten gegeben haben, die mich sicher schneller reifen ließen, schneller in die Verantwortung genommen haben. Und das habe ich sicher auch gespürt, natürlich in der Schiedsrichterei, mit Klarheit, mit Durchsetzungsvermögen, mit Mut, mit all diesen Eigenschaften, die ich dann schlussendlich ausleben durfte, auch auf dem Fußballplatz.
Ich hatte es bereits angerissen, du wolltest damals Profifußballer werden, du wolltest unbedingt im San Siro spielen. Wann hast du denn gemerkt, als Spieler reicht es nicht, aber ich finde meinen eigenen Weg im Fußball?
Ja, mit 14 Jahren. Also ich habe erst mit 12 durfte ich ja in den Verein. Also ich bin dann mit 12 einfach mal gegangen in den Fußballverein und wollte tatsächlich Fußballprofi werden. Also mein Ziel war ja, in der Schweizer Nationalmannschaft gegen die Italiener zu spielen im San Siro Stadion. Und dann schieße ich in der 90. Spielminute mit einem Fallrückzieher, schieße ich das entscheidende 1-0, also mit einer Bicicletta, wie die Italiener so schön sagen. Und mit 14 Jahren habe ich dann in meiner Mannschaft, ich war Spielführer zwar und in der A-Jugend und B-Jugend und ich war dann auch in der ersten Mannschaft noch Spielführer mit 17 Jahren, aber ich hatte dann einen Spieler, der richtig gut war und dann habe ich gemerkt, an die Qualität werde ich nie rankommen der ist dann zu Grasshoppers gegangen, aber ist auch nicht in die erste Mannschaft gekommen, also von dem her, aber ich habe gewusst, es reicht einfach nicht als Fußballer, also was ist Plan B und dann habe ich gesagt, Schiedsrichter, man durfte erst mit 18 beginnen, habe ich gewartet, bis ich 18 war, also ich habe natürlich Fußball gespielt, habe ja gesagt, war noch in der ersten Mannschaft, Kapitän, Spielführer, war auch noch Torschützenkönig und alles Mögliche, aber eben, wie gesagt, ich wollte nicht in der regionalen, im Prinzip der Dorfkönig sein, ich wollte in ein großes Stadion, ich wollte in San Siro. Ja, habe ich dann auch geschafft, schlussendlich als Schiedsrichter.
War das der einzige Grund oder was hat dich noch am Schiedsrichter-Dasein fasziniert? War es die Nähe zum Spiel, die Autorität, die Herausforderung?
Ja, natürlich. Also eben habe ich dann überlegt, soll ich Trainer machen? Habe ich auch noch gemacht, B-Jugendtrainer, habe da auch eine gute Mannschaft gecoacht im Prinzip. Aber da konnte ich nicht trennen und ich wollte körperlich aktiv sein und Schiedsrichter ist genau das, was mir eigentlich entgegengekommen ist. Ich laufe sehr gerne, ich habe eine unglaublich gute Kondition. Also von dem her hat mir das schon mal geholfen und dann habe ich ein Gerechtigkeits ja, ich bin ein Gerechtigkeitsmensch, das habe ich auch als Spielführer immer gehabt, wenn ich einen Schiedsrichter gehabt habe, der nicht gerecht war, da ist bei mir immer die Halsschlagader etwas rausgestanden nachher. Aber ich wollte genau das umsetzen und eigentlich war das prädestiniert für mich Schiedsrichter und ich glaube, Gott hat das so gewollt, dass ich eben nicht das Talent hatte als Fußballer, sondern eben dass dieses Talent als Schiedsrichter war und ich durfte das ausleben und habe das auch nie in keiner Sekunde meines Lebens habe ich bereut, diesen Weg gegangen zu sein.
Dieses Führen, dieses Entscheiden, ich glaube, das hast du auch schon in der Schule vorgelebt, wenn abgemacht war, bei 32 Grad gibt es hitzefrei und es gab es nicht, bei 33 Grad, dann hast du hitzefrei gemacht. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
Ja gut, das war dann, das sind eben solche Sachen, also Ungerechtigkeit mag ich nicht leiden und wenn halt die Lehrer oder der Lehrer sagt, bei 32 Grad habt ihr Hitzeferien, oder, und dann ist auf dem Thermometer 33 Grad und wir müssen in die Schule, dann stimmt das nicht mehr, oder, und dann habe ich gesagt, nee, also da ist eine ganz klare Ansage gewesen, wir machen jetzt einen Streik, habe dann auch ein großes Plakat gestaltet. Auf diesem Plakat hatte es anscheinend noch einen Schreibfehler. Das war dann das, was der Lehrer schlussendlich auch noch bemängelt hat, oder? So nach dem Motto, du hast einen Schreibfehler. Sag ich, mir ist das wirklich scheißegal, ob das jetzt ein Schreibfehler ist. Mir geht es darum, dass wir jetzt nicht in die Schule gehen, oder? Also schlussendlich sind alle in die Schule gegangen, nur ich nicht. Ja, kannst du ja vorstellen, was nachher wieder los war mit dem Lehrer und mit Dings. Also ich musste dann darunter wieder leiden. Aber das spielt keine Rolle. Also das ist für mich immer wichtig. Und das ist auch im Umgang mit meinen Mitmenschen so. Ich sage immer wieder, wir haben verlernt, zum Beispiel diese Handschlagmentalität. Wenn ich dir einen Handschlag gebe und ich verspreche dir was, dann ist das so. Dann brauchen wir keinen Anwalt, wir brauchen keine Schriftlichkeit, es ist so. Und das ist das, wie ich gerne leben würde und wie ich gerne mit meinen Mitmenschen umgehe. Und ich erwarte das eigentlich auch von denen, wenn die mir, wie gesagt, etwas versprechen, dann sollen sie das auch einhalten.
Du bist anschließend deinen Weg als Schiedsrichter gegangen, dein Traum vom San Siro hat sich erfüllt als Unparteiischer. Wie war der Moment für dich, als du dort auf dem Rasen standest?
Ja, das erste Spiel war ich ja eigentlich nur in Anführungszeichen vierter Mann. Das war ein Viertelfinalspiel, Mechelen, also AC Milan gegen Mechelen. Ja, die große Zeit von Milan eigentlich, ja, die ist dann noch länger gegangen, aber es war auch eine der schönen Zeiten von Milan und ja, also wenn du da reinkommst in dieses Stadion, das ist schon Ich glaube, es ist noch genau dasselbe. Das ist halt wirklich so das Theater. Es ist so die Meile in der Skala. Einfach im Fußball, oder ist das einfach? Es ist ein Tempel. Es ist ein Fußballtempel, der ganz eine spezielle Ausstrahlung hat. Und es hat kein anderes Stadion hat dieses. Also jedes Mal, wenn ich da war, auch im leeren Stadion, es hat bei mir etwas ausgelöst im Magen. Es war immer so, du hast dich so eigentlich klein gefühlt. Es war einfach so, wow, so mächtig. Und wie gesagt, das habe ich in keinem anderen Stadion so erlebt wie im San Siro Stadion. Und ja, ich hoffe einfach, wenn sie ein neues machen, eigentlich schade, wenn sie überhaupt ein neues machen. Sie sollten eigentlich, dieses San Siro sollte eigentlich einfach immer wieder renoviert werden.
Diese Leidenschaft für Stadien, für das San Siro speziell, zieht sich das auch bei dir privat durch? Gehst du gern privat Fußball gucken in Stadien oder ist das dann doch zu viel, wenn man das ganze Leben mit dem Fußball verbracht hat?
Ja, muss ehrlich sagen, ich bin heute sehr, sehr selektiv in meinen Spielen, die ich anschaue. Also ich gehe halt immer noch gerne, wenn es möglich ist, Champions League oder ich gehe gerne an eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Da bin ich sehr, sehr gerne. Und was sind jetzt das letzte Spiel, das ich geschaut habe? Wo war das? Muss ich jetzt gerade überlegen. Puh, keine Ahnung, wo war ich? Siehst du, es ist schon wieder weit weg irgendwo. Also ich war sicher an der Europameisterschaft in Köln war ich zum Beispiel, habe ich genossen. Ich war in München im Eröffnungsspiel auch an der Europameisterschaft. Und was ich noch gerne schauen möchte, was ich wirklich noch nicht auf meinem Zettel habe, das ist natürlich der Classico. Also da werde ich garantiert, spätestens wenn das New Camp Stadion renoviert ist, wenn es neu ist wieder, dann werde ich wahrscheinlich da mal ins New Camp oder dann halt auch in Madrid, ins Bernabeu werde ich da mal gehen für einen Classico.
Jetzt wollen wir über einen Pfiff sprechen, der vieles verändert hat. England-Portugal 2004. Kannst du mich und die Zuschauer noch einmal abholen, um welche Szene es da ging?
Ja gut, was war? Es war das Viertelfinalspiel natürlich mit Heimmannschaft, mit England, natürlich immer spezielle Atmosphäre und ja, es stand 1-1, 90. Spielminute, Eckball von der linken Seite von Beckham und da weißt du als Schiedsrichter, jetzt musst du mal nochmals volle Konzentration, jetzt kann es gefährlich werden. Ja, da kam der Ball rein, wurde an die Latte geköpft, kam wieder zurück und dann kam Campbell, so ein Riese, der stieg da in die Luft, fast 3 Meter in der Luft, oder? Und das Bild hat nicht gestimmt für mich. Also das heißt, es die Hand von Garcias, von Ricardo, dem Torhüter der Portugiesen, hat gefehlt. Die Hand war nicht da, wo sie hingehört hätte. Die hätte nämlich gehört irgendwo im Bereich des Kopfes von Campbell. Die war aber nicht da. Und da habe ich mit meiner Erfahrung von 27 Jahren habe gesagt, da stimmt was nicht, irgendwas stimmt nicht. Und habe sofort gepfiffen. Also ich habe schneller gepfiffen, als dass der Ball im Tor war. Also da muss man sich mal vorstellen, tak, 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 das ging bam, bam, bam. Und hat einfach irgendwie, also und das ist ja die sage ich mal immer wieder, die Intuition, die kann dir solche schnelle Entscheidungen geben. Der Kopf kann das überhaupt nicht. Oder wenn du das nachdenken würdest, da würde ich wahrscheinlich heute noch nachdenken, was war. Also auf jeden Fall, die Intuition hat gesagt, es stimmt nicht und ich habe der vertraut. Und das ist irgendwie etwas, was ich immer wieder auch sage in der Führungskräften, vertraut eurer Intuition, wenn ihr schon Erfahrung habt. Ja, und dann hat das Tor halt nicht gezählt. Es kam zur Verlängerung, 2x15 Minuten, haben beide noch ein Tor erzielt, also nochmals hier ein Tor, dann war es 2-2 und dann kam es zum Elfmeterschießen und im Elfmeterschießen haben halt die Engländer verloren. Tja, und dann habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich wusste dann immer noch nicht, ob ich richtig gelegen bin bei meinem Entscheid, habe den immer noch nicht gesehen und 10 Minuten nachdem, dass ich in der Garderobe war, bekam ich dann den Anruf, endlich aus der Schweiz, wo dann klar gesagt wurde, du hast recht gehabt, wie hast du das gesehen, super Entscheid, dass du das so entschieden hast und, oder? Die Deutschen haben das übrigens nachher noch in ihr Regelbuch reingenommen, das war so eine also Karikatur von dieser Szene, wurde wie man eben so eine Szene anschauen soll, dass man nicht nur da schauen soll, wo der Ball ist, sondern eben auch da, wo irgendwas passiert, eben mit dem Torhüter, wurde da noch ins Regelbuch genommen. Also man sieht, alle haben gesagt, es war richtig. So bin ich auch ins Bett, habe gesagt, ja, wow, jetzt habe ich das Finale, oder? Das war für mich irgendwie so klar. Und am nächsten Tag habe ich dann die ganze Kampagne gesehen, die gestartet wurde von den englischen Medien. Ich habe gesagt, hey, was ist denn hier los? Spinnen die? Wieso sehen die das nicht? Warum begreifen die das nicht, oder? Und war dann auch so, ja, bin dann zur UEFA-Pressestelle und habe gesagt, hey, ihr müsst was machen, macht ein Statement, zeigt die Bilder, zeigt, dass ihr falsch liegt, lieber Engländer, und, haben dann die aber nicht gemacht, oder? So nach dem Motto, ja, da gibt es einen Ping-Pong-Effekt, dann schreiben die wieder, wir müssen wieder schreiben. Dann habe ich gesagt, ihr müsst sowieso schreiben. Ich bin am nächsten Tag wieder auf der Titelseite. Ja, nee, das wird nicht so der Fall sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren 4 Tage, wo ich auf der Titelseite war in der Sun. Also Beckham hat es nur 3 Tage geschafft. Ich war 4 Tage auf der Titelseite. Und dann hat die Polizei auf einmal von einer seriösen Bedrohung gesprochen. Ich müsse da untertauchen. Ich soll in Portugal bleiben. Wollte ich aber nicht. Bin dann zurückgefahren in die Schweiz und bin dann wirklich, sie haben gesagt 10 Tage. Ich bin dann 7 Tage, bin ich dann untergetaucht im französischen Teil der Schweiz, im Jura. Und durfte keinen Kontakt haben zu der Familie, zu den Journalisten oder weiß nicht was, also zur Außenwelt. Habe ich dann auch gemacht, bin dann mit meiner Lebenspartnerin, mit einem Hund, den sie gerade gekauft hat, sind wir da eben in diesem Jura gewesen und haben eigentlich da eine schöne Zeit gehabt, eine Zeit lang, ja, also muss ich sagen.
Ja, völlig verrückte Geschichte. Ich glaube, selbst dein Sohn wurde auf dem Schulweg abgefangen, stimmt das?
Ja, natürlich, die waren 7 Journalisten waren für 3 Tage in dieser kleinen Gemeinde in Mürenlos, das ist bei Zürich und Ja, die wollten natürlich Informationen, natürlich möglichst schlechte Informationen, negative Informationen über mich. Und dem Sohn wurde dann, der wurde gefragt, ja, was er dann für Fußballfan sein, welche Mannschaft in England, das er gerne hat. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie Arsenal oder irgend sowas gesagt. Und dann haben sie ihm versucht, Arsenal-Tickets zu organisieren. Also so nach Motto, kriegst du Arsenal-Tickets, wenn du irgendwas sagst. Also ja, solche Sachen, oder meiner Ex-Frau wurden 30.000 Pfund angeboten für eine schöne Story, oder, und so weiter und so fort. Also da war etwas los, also kannst du dir vorstellen, in so einem kleinen Dorf, 7 englische Journalisten, ja, da läuft was. Und sie haben eigentlich nicht nur, sie haben keine negative Stimme erhalten, es war alles positiv, alle waren, der hat das super gepfiffen, wir sind stolz auf den, oder, ja. Ja, dann sind sie halt nicht mehr groß weitergekommen, aber schreiben mussten sie ja trotzdem etwas, also haben sie Unwahrheiten geschrieben, oder, also zum Beispiel, dass meine Ex-Frau gesagt hatte, er hat mich so betrogen, wie er England betrogen hat und solche Sachen. Also, da lief schon einiges.
Und wie groß war der Schock bei dir, als du deinen Laptop aufgemacht hast und 16.000 Mails gesehen hast?
Ich war eben überrascht, weil ich ja immer noch, in dem Moment habe ich ja immer noch gedacht, es sei alles richtig gewesen. Und wenn du natürlich dann die Zahl siehst, 16.000 Mails, weißt du auch, da können nicht Dankesmails sein. Das ist die andere Seite. Da war ich natürlich total überrascht. Habe mal die ersten 1-2 reingeschaut und da waren nur Drohungen, Morddrohungen waren da einige dabei. Und ja, ich hatte dann Gott sei Dank auch schon Erfahrung in solchen Sachen. Also wir konnten es relativ schnell vom Netz nehmen. Es wären weit über 500.000 geworden, garantiert. Weil da gab es Fluggesellschaften, da gab es Brauerei, da gab es Zeitungen, die haben meine E-Mail-Adresse bekannt gegeben, muss man vorstellen. Am nächsten Morgen war meine E-Mail-Adresse, überall wurde die bekannt gegeben in England, so nach dem Motto, man soll doch mir schreiben, man soll, weiß nicht was, oder? Also es war unglaublich, oder? Und was schön war, es war dann so ein Radiomoderator, mit dem arbeite ich heute noch zusammen, mit dem Roman Kilchsberger, der war bei Energy Radio und der hat dann einen Aufruf gemacht, man soll die Sun anrufen, oder? Und das haben dann auch, er hat ihnen die Nummer bekannt gegeben und das haben dann auch so viele gemacht, dass tatsächlich die Telefonzentrale der Sun ist zusammengebrochen. Also das war dann die Gegenattacke der Schweiz, also hat mir noch gefallen.
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Hattest du auch in dieser Zeit irgendwann mal das Gefühl, dass dein Leben in Gefahr ist? Ich meine, gibt ja genug Verrückte.
Ja, das war tatsächlich so, weil in der genau gleichen Zeit wurde in Schweden wurde ein Politiker oder eine Politikerin wurde erstochen. Und das zeigt ja genau, das braucht immer nur einen, der irgendwo ausrastet, einer, der irgendwo die Kontrolle verliert, um ein Unglück zu haben. Und ja, ich habe dann, als ich dann wieder zurück war in der normalen Welt, sag ich mal, habe ich sicher über ein halbes Jahr bin ich zusammengezuckt, wenn ich hinter mir eine englische Stimme gehört habe. Ob das am Flughafen war, ob das irgendwo, wenn ich unterwegs war, in der Stadt oder irgend sowas. Ich habe hinter mir einen Engländer gehört, da bin ich jedes Mal, habe ich wirklich so, baff, bin ich zusammengezuckt oder bin kurz weg. Und ja, es war eine Zeit, die man ja da auch irgendwo hat durchstehen müssen. Aber was immer das Schöne war, es war der richtige Entscheid. Und das ist etwas, was einem unglaublich Kraft gibt, dass man ehrlich ist bei seinen Entscheidungen und dass man es auch noch sieht im Fernsehen, dass es eben richtig war. Und man hat es eigentlich nur gesehen von der Hintertorkamera und die waren damals noch nicht so häufig im Einsatz. Gott sei Dank war diese Kamera da und hat mir bestätigt, das war richtig.
Trotz dieser richtigen Entscheidung von dir gab es ja einige Aktionen von der Presse, beispielsweise noch die England-Fahne vorne auf deinem Haus, die noch einen anderen Hintergrund hatte. Gab es trotz all dieser Aktion irgendwann mal eine Entschuldigung? Ein Sorry, Urs?
Ja, im Prinzip eben die England-Flagge wurde ja gelegt, weil im Zweiten Weltkrieg wurden Flaggen gelegt auf die Ziele, die die Bomber dann sehen sollten, oder? Also so auf die Häuser und so weiter. Das wurde bei mir auch, wollten die auch eine England-Flagge hinlegen. Ja, es gab dann irgendwie so eine Entschuldigung eigentlich nicht, aber ich habe dann ein Interview gemacht mit keine Ahnung, mit wem das war, ich glaube mit einer dänischen Fernsehanstalt, und die war dann in Schwarz-Weiß und die kam dann irgendwie auch bei den Engländern an, und dann hat auf jeden Fall die englische Verband, und das habe ich wirklich sehr, sehr geschätzt, der englische Verband hat mich dann eingeladen zum Pokalfinale, der hat dazumals in Cardiff stattgefunden, weil das Wembley-Stadion renoviert wurde, und da war ich in Cardiff, war ich dann beim Pokalfinale, glaube was war das, glaube Arsenal gegen Manchester, nee, gegen Liverpool, glaube ich, aber ja, Liverpool könnte sein, irgendeins von diesen Spielen, keine Ahnung, war ich am Pokalfinale.
Wir wollen mal ein bisschen über den Schiedsrichter an sich sprechen. Ich denke, Humor ist auch wichtig als Schiedsrichter. Was war so der witzigste Spruch, den ihr ein Spieler gedrückt hat?
Also einer, der wirklich gut war, das war so um die Ostern, war Osterzeit, da hat der Schorsch Breggi, der hat sowieso immer gute Sprüche drauf gehabt, der hat dann irgendwie so ja zu mir gesagt, du pfeifst wie ein Osterhase, und da hat's mich wirklich richtig lachen, wie soll ich sagen, genial. Und der war dann wahrscheinlich überrascht, dass ich eben auch dementsprechend reagiert habe, also nicht mit irgendeiner gelben Karte oder mit irgendeinem Zusammenschiss für ihn, sondern dass ich einfach gesagt, Josh, genial, der ist einfach gut, der ist gut.
Ja, also was ist da die Metapher für Osterhase? Was meint der genau?
Ja, es war eben gerade Ostern, weiß nicht.
Okay, und dann einfach Osterhase genannt.
Der hat mich ja quasi Osterhase, du pfeifst wie ein Osterhase, oder?
Nicht schlecht. Gibt ja auch anders Spieler, die einfach oft provozieren wollen? Wer war da so der größte Provokateur in deiner Karriere, der oft gestichelt hat?
Gut, ich hatte, gut, den kennt bei euch niemand, aber das war in der Schweiz, also den ich natürlich, mit dem ich am größten Problem hatte, war der Fournier, oder? Also war dann auch Spielführer von Servet Genf und von der Schweizer Nationalmannschaft, oder Sebastian Fournier, mit dem habe ich, den habe ich bis am Schluss, habe ich mit dem immer wieder dieselben, immer die Fights gehabt. Ich wollte den nie, ich habe immer gesagt, wie schaffe ich es, dass ich den mal nicht verwarnen muss, oder? Ich habe es, glaube ich, nicht geschafft. Also von dem her, jedes Mal, keine Ahnung was. Er mochte mich nicht und ich habe es nicht hingekriegt, dass ich ihn auf die Reihe gebracht habe. Keine Ahnung. Der konnte mich immer wieder trickern.
Ganz ehrlich, stichelt man auch manchmal zurück als Schiedsrichter? Drückt man auch mal einen Spruch im Spieler, der vielleicht ein bisschen frecher wird?
Ja, natürlich, ja, hoffentlich. Also ich glaube, man sollte schon, oder? Habe ich natürlich auch, ja. Also ich habe dann eigentlich nur gewartet, bis er entweder ausgewechselt wurde oder bis er irgendwo weit daneben geschossen hat oder irgendeinen Ball verloren hat. Oder da konntest du natürlich schön süffisant, konntest du sagen, wow, das war ein toller Schuss. Oder der Trainer hat recht, hat gesehen, welchen Spieler er auswechseln muss, oder? Also da kamen natürlich dann schon auch die Retourkutschen kamen dann schon auch, ja, manchmal schon. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Die sollen nur auch spüren, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, Sprüche zu machen, sondern dass es auch auf beide Seiten gehen kann.
Du hast auch eine besondere Geschichte mit Luis Figo. Was steckt dahinter?
Ja gut, Luis Figo ist so, dass ich natürlich ihn, Luis Figo mochte ich eigentlich immer, nicht nur eigentlich, ich mag ihn immer noch. Luis Figo war für mich immer erstens mal ein gut aussehender, toller Mann, ein wunderbarer Fußballer, für mich immer so, ja, das war so ein richtiger Fußballer für mich, und ich habe es immer bewundert, wie er Fußball gespielt hat. Und aber das Problem ist, er hat eigentlich immer meine Liebe, die ich eigentlich ihm, ja, im Prinzip hatte zu ihm, die hat er nie erwidert. Er hat immer, was ich machte, war immer so, wieso machst du jetzt das? Er war immer kritisch, er war immer so, ich konnte pfeifen, was ich will, was für ihn, was gegen ihn, es war immer so, also so nach dem Motto, ich konnte machen, nochmals, es kam auch nie ein großer Dank, Dankeschön oder irgend sowas, oder? Und ja, also auf jeden Fall war das so, dass ich habe ihm gesagt, der mag mich nicht, irgendwie mag der mich nicht, oder? Und dann war ich ja fertig mit meiner Karriere und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und die hat eigentlich nicht so viel Ahnung vom Fußball, aber ich habe sie dann eingeladen für das Europameisterschaftsspiel in Basel, war das damals bei Deutschland gegen Portugal, und dann sind wir hingefahren, im Auto sagte sie, ja, bei Portugal, da spielt doch der Figo. Sag ich, ja, der hat da mal gespielt. Ah, das ist schon so ein schöner Mann. Sag ich, ja, das ist ein schöner Mann. Und da habe ich hier die Geschichte erzählt mit Figo, dass der mich eben nicht mag, dass ich den aber eigentlich auch toll finde und so weiter. Also wir sind dann ins Parkhaus gekommen, sind hochgefahren in den VIP-Raum oben. Da waren schon sehr, sehr viele Leute und ich bin dann mit ihr so durch die Türe rein und habe dann ungefähr 15, 20 Meter weiter hinten durch all die Leute, habe ich Figo erkannt, oder? Und sage dann zu meiner Frau, sage ich, da hinten steht dein Figo, oder? Und in dem Moment sieht er uns oder sieht er mich, ist dann durch alle Leute durchgelaufen, oder? Und hat mich dann umarmt und hat gesagt, du warst schon immer mein Lieblingsschiedsrichter, oder? Und meine Frau hat gesagt, hä, was hast du mir da für eine Geschichte erzählt, oder? Und ich selber, ich war da und sage, ich habe das in all den Jahren, die ich dich gepfiffen habe, habe ich das nie gespürt, oder? Also da sieht man mal, wie die Wahrnehmung vielleicht auch falsch sein kann. Keine Ahnung. Vielleicht hat das auch allen Schiedsrichtern gesagt. Keine Ahnung.
Witzige Geschichte. Als Schiedsrichter, da entscheidet man ja nicht nur richtig. Was war denn dein größter Fehlentscheid und wie lange hat er dich verfolgt?
Ja, ich glaube, mein größter Fehlentscheid war, ja, ich habe eigentlich zwei gehabt und die sind beide in Basel gewesen. Oder der eine war ganz am Anfang meiner Karriere, hatte ich ein Pokalspiel Basel gegen Xamax, Neuchâtel, wo ich einen Elfmeter gegeben habe zum 3-2-Sieg im Pokal für den FC Basel, der kein Elfmeter war damals. Da habe ich, das war ganz am Anfang, da habe ich den Druck nicht ausgehalten der Zuschauer, also den Druck auf mich. Ich habe noch nie vor so vielen Zuschauern, da waren 24.000 ungefähr waren im Stadion, ich habe noch nie so viele Zuschauer gehabt, vorher vielleicht maximal 10.000. Und habe dann eben, wie gesagt, diesen Entscheid getroffen und ich wusste, der ist nicht korrekt. Und ich bin dann wirklich nach Hause. Erstens mal hat mir das der damalige Präsident vom Xamax, der Gilbert Facchinetti, hat mir das auch gesagt beim Abendessen. Und ich wusste, ich war nicht ehrlich. Ich war nicht ehrlich gegenüber den Spielern, ich war nicht ehrlich gegenüber von mir selber. Und ich habe gesagt, wenn mir das noch einmal passiert, wenn ich noch einmal schwach werde, wenn ich noch einmal das mache, dann werde ich aufhören. Da werde ich aufhören als Schiedsrichter, oder? Dann wäre es eine Liga zu hoch für mich. Dann höre ich auf, oder? Und ich glaube, das hat mich stark gemacht. Das hat mich nachher genau zu dem gemacht, was ich wurde. Und drum ist mein größter Fehlentscheid gewesen, aber auch mein wichtigster Fehlentscheid. Und das sind ja oft so, dass auch Fehlentscheidungen, Fehler einem weiterbringen können. Und darum muss man sie auch annehmen und ihnen auch mal Danke sagen. Und der andere war wieder in Basel, da bin ich zu früh. Das war dann 2002 nach der Weltmeisterschaft, habe ich eine Operation gehabt. Ich hatte eine gerissene Sehne, eine Tiberialis Posterior war gerissen und die musste ich reparieren lassen. Dazumals von einem besten Arzt, den wir hatten in der Schweiz, das war der Dr. Segesser. Der hat mir das wunderbar operiert und ich bin dann aber zu früh eigentlich wieder, und das ist ja auch etwas, was man oft macht, man will zu früh wieder auf den Fußballplatz zurück, bin dann zu früh auf den Fußballplatz zurück. Es ging zwar körperlich, aber du bist mental noch nicht bereit. Du bist immer noch mental gefangen. Und durch das habe ich dann da auch einen Elfmeter gegeben bei einem wichtigen Spiel. Basel gegen GC war das. Grasshoppers Club, wo es um den Herbstmeistertitel ging, habe ich einen Elfmeter gegeben gegen Murat Yakin damals, der total falsch war, das war ein Katastrophenentscheid. Wobei ich habe es einfach nicht gesehen, ich habe es falsch gesehen, aber eben nochmals, ich war nicht richtig drauf, ich war nicht bereit für diesen Entscheid und hätte dann fast noch einen Spielabbruch gegeben. Also wir hatten da richtig Glück, eine Münze flog dann wirklich 1 Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Wenn der getroffen hätte, wäre das Spiel abgebrochen. Das war noch kurz vor der Entscheidung, dass die Europameisterschaft in die Schweiz gekommen ist und. Also man darf sich gar nicht überlegen, was alles hätte passieren können. Und das war auch ein ganz, ganz großer Fehlentscheid meinerseits. Aber wie gesagt, ich wusste den Grund, aber das gibt keine Entschuldigung. Man soll nur auf den Fußballplatz gehen, wenn man körperlich und vor allem eben auch mentalgeistig auf der Höhe ist.
Hattest du auch hier das Gefühl, mit einem Pfiff ein Leben verändert zu haben, beispielsweise positiv oder negativ für einen Spieler oder auch für einen anderen Funktionär?
Ja gut, natürlich für viele, für da habe ich viele gehabt, aber das war natürlich dann auch noch das Reglement, oder? Das war das Reglement vielleicht nicht für einen mit einem Pfiff, aber sicher mit einer gelben Karte, oder? Also das war das halt das Reglement, wenn du in der wenn du in einem Halbfinale einen Spieler verwarnt hast, der dann genügend gelbe Karten hat, wurde ja der gesperrt fürs Finale. Das begann bei mir 1900, also die ich weiß, 1999 war das schon, oder? Der Keane, Roy Keane und der Bob Scholes waren gesperrt für das Finale dann gegen Bayern. Dann war es auch Nedved, der gesperrt war für das Finale 2003. Dann natürlich Ballack für das Finale, WM-Finale 2002. Also es waren einige Spieler, die durch die gelbe Karte, die ich ihnen dann gezeigt habe, ja, das Finale nicht gehabt haben, entweder Champions League oder Weltmeisterschaft. Und das sind immer schwierige Entscheidungen, oder? Aber nochmals, ja, du kannst, wenn es gelb ist, ist es gelb, oder? Es muss schon, dann bei diesen gelben Karten muss so viel Fleisch am Knochen sein, sage ich immer wieder, dass niemand darüber diskutieren kann, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht. Es muss eine berechtigte gelbe Karte sein. Und ich glaube, das waren in allen diesen Fällen war das so. Aber wie gesagt, das war das Reglement, haben sie Gott sei Dank geändert. Also die heutigen Schiedsrichter in den Halbfinalspielen haben Gott sei Dank dieses Problem nicht mehr. Und natürlich der Portugal-Pfiff mit den Engländern, der hat mein Leben natürlich verändert, indem dass ich natürlich dann im Prinzip so bekannt wurde, weit über die Grenzen hinweg mit dieser ganzen Kampagne und so weiter, dass ich dann sicher auch beim ZDF gelandet bin. Also das sage ich immer wieder, danke Sam, dass ihr mir so eine Plattform gegeben habt, dass ich dann schlussendlich beim ZDF auf einmal ja im Prinzip ein Thema wurde. Und die Fußballweltmeisterschaft und Europameisterschaft mit Jürgen Klopp zusammen damals, die haben natürlich, wie gesagt, nachhaltig für mich ja PR gemacht, dass ich heute noch meine Vorträge machen kann in Deutschland, immer noch bekannt bin und ja im Deutschen Fernsehpreis noch gewonnen. Also was will man mehr, also als Schiedsrichter? Also unglaublich.
Tolle Erlebnisse. Das Schiedsrichter-Dasein, das hat sich geändert. Du hast gesagt, wir haben zu viele Schiedsrichter und keine Spielleiter mehr. Was meinst du genau?
Ja, dass wir viele eben Schiedsrichter haben, die zwar pfeifen, aber die Spiele nicht mehr leiten, die diese Fähigkeiten zum Teil noch nicht oder noch nicht erlernt haben, oder? Und ich glaube, da müssen wir in der Ausbildung viel intensiver arbeiten mit den Schiedsrichtern, oder? Dass sie einfach wieder, dass sie die Spiele in die Hand nehmen, oder? Die Spiele leiten, oder? Also ich sage jetzt mal, kleine Beispiele, oder? Dass wir einen Schaum brauchen, um die Spieler 9,15 Meter auf die Stanz zu bringen, hat mit Persönlichkeit zu tun. Dass man wartet, dass man im Prinzip mit dem Videoassistenten zum Beispiel, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen, oder ob das Elfmeter sind, ob das gelbe oder rote Karten sind, dass wir immer wieder warten, dass wir zögerlich sind, dass wir Sachen nicht durchsetzen, wie zum Beispiel, wir haben an der letzten Europameisterschaft, war das so wunderbar, only the captain speak with the referee. Nur der Spielleiter, der Spielführer kann mit dem Schiedsrichter sprechen. Eine einfache Regel, die alle sensationell gefunden haben. Alle haben gesagt, wow, toll. Und ich habe damals schon gesagt, ja, und jetzt schauen wir mal, ob das die Schiedsrichter durchsetzen. Ja, was haben wir heute? Jeder kann wieder mit dem Schiedsrichter quatschen. Jeder spricht mit dem Schiedsrichter und die Schiedsrichter sprechen mit diesen Spielern. Ja, warum? Weil sie eben nur pfeifen und nicht Spiele leiten. Wenn sie Spiele leiten würden, würden sie diesen Spielern sagen, hey, hallo, hast du eine Spielführerbinde? Hast du hier was am Arm? Ah, du hast nichts am Arm. Dann arbeite daran, dass du vielleicht mal Spielführer wirst. Mit dir spreche ich nicht. Und wenn du nochmals kommst, kriegst du die gelbe Karte. Ist das jetzt klar? Oder? Ich spreche nur mit dem Spielführer. Aber das ist doch eine Sache von einem Spielleiter. Das ist eben, das erwarte ich von einem Spielleiter. Und wir haben heute Schiedsrichter, die quatschen. Die quatschen mit allen Spielern und die leiten die Spiele nicht mehr. Sie treffen die Entscheidungen nicht mehr. Und da erwarte ich wieder mehr Persönlichkeiten bei den Schiedsrichtern, dass sie eben zu Spielleitern werden.
Und der VAR, der Video Assistant Referee, ist der eine Entlastung oder doch eher ein Alibi?
Ja, das Problem ist natürlich immer wieder, wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen mehr Gerechtigkeit mit dem Videoassistenten, oder? Wir haben den eingeführt, in Deutschland gab 2017, an der Weltmeisterschaft 2018 dann schlussendlich. Also wir haben ihn jetzt dann im Prinzip 8 Jahre in der Bundesliga, haben wir weniger Diskussionen, haben wir weniger Fehlentscheidungen. Ja, wenn die Statistiken kommen vom DFB oder von der DFL, dann sagen die, natürlich haben wir weniger Fehlentscheidungen. Aber wo haben wir weniger Fehlentscheidungen? Vielleicht noch bei der Abseitslinie, aber Abseits ist schwarz und weiß, Tor ist schwarz und weiß. Dass man da die Technik einsetzt, bin ich absolut dabei, kann man machen. Da will ich aber auch, dass sie stimmt. Bei der Abseitsbeurteilung, dass wir nicht irgendwo Linien einziehen müssen, sondern dass sie so technisch so stark ist, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass das wirklich so stimmt, was wir da auch präsentiert kriegen. Aber bei den anderen Entscheidungen, Foulspiel, nicht Foulspiel und so weiter, Handspiel, nicht Handspiel, wie viele Fehlentscheidungen, was wir da trotzdem haben und warum haben wir sie? Weil das eben nicht schwarz und weiß ist, weil es eben graue Entscheidungen sind, wo du eben Fußballverständnis brauchst, wo du die Absicht erkennen musst, der Spieler, und das kannst du nur im Prinzip auf dem Fußballfeld, wenn du das siehst als Schiedsrichter eben oder als Spielleiter, dass du Fußballverständnis hast, dass du in diese Aktionen reingehst. Und drum habe ich gesagt, mit Letexier ist wieder ein Schiedsrichter, der eben Verantwortung übernimmt, der die Positionen sucht, der kämpft um seine Position, der nicht einfach abwartet, ja, ich habe ja im Strafraum noch den Videoassistenten, ja, der wird dann schon noch eingreifen, wenn es ein falsch war. Nein, ich bin dafür zuständig, ich will die Entscheidungen treffen, ich will dafür kämpfen, dass ich es sehe, dass ich die richtige Position habe. Und dazu heißt es eben auch kämpfen, dass man die richtige Position hat, das heißt Fußballverständnis erarbeiten, und das hat aber auch etwas zu tun mit der Ausbildung, mit dem Verband, oder? Man hat unglaublich viel Geld und Zeit investiert jetzt mit diesem Videoassistenten, oder? Die können wahrscheinlich jetzt Englisch miteinander kommunizieren. Sie können wahrscheinlich alle Situationen im Prinzip miteinander, wie gesagt, kommunizieren. Aber was sie nicht sehen, oft sind eben die Feinheiten, oder? Warum ist überhaupt dieser Kontakt zustande gekommen? Es war ein Körperkontakt. Ja, aber warum? Hat vielleicht der Stürmer das Foul gemacht und nicht der Verteidiger? Habe ich ja gar noch nicht angeschaut. Und warum war es ein Handspiel? Ist es eine natürliche Bewegung? Ist es eine unnatürliche Bewegung? Oder? Und so weiter und so fort. Das sind so viele Punkte, die einfach immer noch falsch entschieden werden, und das nach 8 Jahren in der Bundesliga, und ich sehe keine Verbesserung in der Zukunft. Und das muss geändert werden. Das muss geändert werden. Wir müssen wieder mehr Entscheidungen haben, die für den Fußball sind und nicht so,
Nach all dem, was du gerade gesagt hast, würdest du als junger Urs Meier heute überhaupt noch FIFA-Schiedsrichter werden wollen?
Ich wüsste nicht, ob ich FIFA-Schiedsrichter werden würde, mit meiner Art, mit meiner vielleicht speziellen Art. Ich habe da auch Glück gehabt, dass ich natürlich in der Schweiz auch hier einen Chef hatte, der meine Art, meine fordernde, freche Art irgendwo auch unterstützt hat. Das war der Willi Aus. Der kam aus der Leichtathletik und war eben auch ein offener Mensch. Da weiß ich nicht, ob ich an die Spitze komme. Und ich glaube, gerade wenn nicht, das Thema ist ein gutes Thema, das du ansprichst. Was momentan läuft, auch mit der Alterslimite, und die Alterslimite meine ich nicht gegen oben mit 48 oder 45, sondern die meine ich nach unten. Was da läuft in Deutschland zum Teil, das ist Hanebüchen. Wie viele junge, tolle Schiedsrichter das auf der Strecke bleiben, nur weil sie 26 waren, jetzt bist du zu alt, wenn du noch nicht in dieser Liga bist, können wir dich nicht mehr befördern. Also deine Karriere ist quasi beendet mit 26 oder noch jünger. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und da muss beim DFB muss da endlich mal ein Umdenken stattfinden, und diese Alterslimite gegen unten, die muss angepasst werden. Und wir müssen wieder versuchen, ehemalige Fußballer begeistern zu können für die Schiedsrichterei, und die hören vielleicht mit 27, 28, 29 Jahren auf, weil sie eine Verletzung haben, weil sie vielleicht ihre Karriere nicht mehr weiterführen können, und die müssen in die Schiedsrichterei reinkommen, und die müssen eine Perspektive haben, sogar noch in die erste Bundesliga aufsteigen zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, werden die gar nicht beginnen, und wir werden sie auch wieder verlieren. Also da ist so viel Bedarf, in vor allem in Deutschland, da muss endlich mal etwas geschehen. Und es kann ja nicht sein, dass wir unterdessen sagen, wenn du mit 17 beginnst, bist du schon fast zu alt, oder mit 18, dass du mit 12 beginnst. Das ist doch so ein Quatsch, oder? Also verdammt nochmal, also da nochmals, wenn ich hoffe, dass das jemand hört, der irgendwo was zu sagen hat beim DFB, das muss tatsächlich geändert werden.
Ja, absolut, gehe ich mit dir, weil den Sinn dahinter kann man wirklich nicht verstehen. Ein weiteres spannendes Thema, Korruption. Du hast Bestechungsversuche erlebt. Wie subtil lief das damals ab?
Ja gut, das Problem ist, damals gab es nicht Bestechungsversuche, es gab ich war ja in meiner Jugendzeit Angler und wenn man die großen Fische haben wollte, hat man angefüttert. War zwar verboten, aber hat man ja gleich machen können. Man ist immer an dieselbe Stelle gegangen und hat angefüttert. Also immer das Futter reingeschmissen, was die Fische gern haben. Und nach einer Woche spätestens konntest du dann nur noch die Angelleinen halten und du hast den großen Fisch gefangen in der Regel. Also, und was war damals eben bis 2007, bis 1997, Entschuldigung, wurden wir ja von den Vereinen betreut und natürlich wurden wir auch angefüttert. Man wollte uns Geschenke geben, also ob das eine Uhr war, ob das Frauen waren, meistens im Ostblock waren das Frauen, die uns angeboten worden sind, Teppiche, keine Ahnung, was alles Mögliche, dass da angeboten worden sind. Und du musstest einfach immer Nein sagen. Und das war das Problem dazumals, diese dauernde, das war immer natürlich vor dem Spiel, nach dem Spiel ist ja niemand mehr gekommen. Es war dann immer vor dem Spiel, wo man dann immer wieder versucht worden ist, etwas zu nehmen. Und das Problem ist, wenn man es dann genommen hätte, oder, dann kommt natürlich der nächste Schritt, oder vielleicht, da kommt dann der Druck, oder wir haben hier Fotos mit den Frauen oder wir haben keine Ahnung was, du hast eine Uhr, auch das, oder was kommt denn als nächstes, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nie in diese Situation gekommen, weil ich immer Nein gesagt habe, oder? Und ich sage immer wieder, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, spätestens nach dem Rumänien-Spiel, da war ja auch noch sehr, sehr viel los, das hast du jetzt nicht angesprochen, oder nach dem England-Portugal-Spiel haben übrigens die englischen Journalisten haben dann auch mit den rumänischen gesprochen, mit den kroatischen gesprochen, mit all diesen Journalisten gesprochen, die auch schon mal etwas gesucht haben gegen mich, die hätten was gefunden. Die haben aber nichts gefunden, oder? Und das ist eben das, du musst in diesen Bereichen, wenn du in dieser Rolle bist, ob du Schiedsrichter bist, ob du Politiker bist, ob du Richter bist, ob du Polizist bist, du musst in solchen Sachen, musst du einfach da, du darfst nichts annehmen, du musst da ganz klar sein und dann bist du wirst zwar kritisiert, aber du bist nicht angreifbar. In dem Moment, wo du was nimmst, in dem Moment, wo du nicht mehr auf dieser Linie bist, bist du angreifbar. Und wenn du angreifbar bist, wirst du irgendwann verlieren. Irgendwann werden sie dich haben. Und darum ist es wichtig, da im Prinzip ganz klar zu sein. Aber wie gesagt, die UEFA und FIFA haben da ganz klare Richtlinien reingemacht. Wir werden heute nicht mehr von den Vereinen betreut. Es ist viel, viel enger, das Zeitfenster. Die werden viel besser kontrolliert. Und ich gehe davon aus, dass die Schiedsrichter heute nicht mehr in solche Situationen kommen und das ist auch wünschenswert.
Wenn du jetzt gerade schon Rumänien ansprichst, du wurdest von Hexen wurdest du verwunschen wurdest du, genau. Also als ich das gelesen habe, dachte ich erst, da kann ich mir gar nichts darauf vorstellen. Wie lief das ab?
Ja, du hast in dem Fall noch nicht viel mit über Hexen gelernt. Hexen haben wir viele. Es gibt gute Hexen und es gibt nicht so gute Hexen. Und ich habe Gott sei Dank habe ich gute Hexen, die sehr, sehr viel Positives bewirken. Und es gibt aber auch die bösen Hexen, die eben, in Afrika sagst du Voodoo. Und uns sind wirklich 7 Hexen zusammenkommen in Rumänien und nicht einfach welche, sondern die besten. Und haben mich verwunschen, keine Ahnung, was die mir da rübergegeben haben. Und das Problem ist, an und für sich, wenn du das annimmst oder wenn du da kein Gegenmittel dagegen hast, kann da irgendwas passieren bei dir, oder? Aber ich habe eben genügend Gegenmittel gehabt und genügend Kraft gehabt, im Prinzip, um diesen Bann quasi oder was da passiert ist, entgegenzuhalten. Ja, ist jetzt ein großes...
Verrückte Geschichte.
Sind verrückte Geschichten, ja, aber eben nochmals, spricht man mit Afrikanern, mit Voodoo, was da passiert. Und das ist etwas, das ist auch in unserer Gesellschaft, es gibt sie. Diese.
Du hattest es erwähnt, die Wute Engländer, die hat dir geholfen. Im Nachhinein, du wurdest noch bekannter, wurdest dann zum ZDF-Star. Wie war es mit Kerner, Klopp und Beckenbauer auf Augenhöhe zu analysieren?
Ja gut, Augenhöhe ist für mich immer das A und O. Das war auch auf dem Fußballplatz so, oder? Also wir wurden ja noch erzogen in der Schiedsrichterei, wir seien die Diener am Fußball. Und ich habe immer gesagt, wir sind nicht die Diener am Fußball, wir sind ein wichtiger Teil des Fußballs. Wir sind zwar nicht das ganz große Zahnrad, das sind die Spieler, die Trainer und die Clubs, aber wir sind ein wichtiges Zahnrad in diesem ganzen Gebilde und drum sind wir auf Augenhöhe. Und ich bin auf Augenhöhe gewesen mit den großen Stars und ich bin auf Augenhöhe gewesen, wie gesagt, mit diesen Leuten, die du gesagt hast. Und gerade beide, ob das jetzt Beckenbauer war oder Jürgen Klopp oder auch Johannes B. Kerner, das sind keine Leute, die überheblich sind, die von oben herab, die sind sehr, sehr geerdet und sehr menschlich und das ist ganz normal gewesen, dass wir da auf Augenhöhe agiert sind, sonst hätte das Ganze auch nicht funktioniert.
Wie schwer war das dann, vom Entscheider auf dem Platz zum Kommentator auf der Tribüne oder im Studio zu werden?
Ja, eigentlich relativ einfach, weil wir haben das irgendwie, wie soll ich sagen, das ist so fließend gewesen. Das war auch nicht so irgendwie, dass wir da irgendwie uns verkrampft hätten, sondern Jürgen Klopp und ich, wir waren gleich beide gleich. Wir sind da einfach rein, so nach dem Motto, wo ist das Problem, oder? Also wir haben uns da keine großen Gedanken gemacht, oder wir sind da, ja. Im Turnen heißt es frisch, froh, fröhlich, frei. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Genau heißt das. Das ist das Motto der Turner. Und genauso sind wir in diese Sendungen, in unsere Aufgabe reingegangen.
Wir wollen zum Schluss noch mal ein bisschen über den privaten Urs Meier sprechen. Du hattest gesagt, du warst auf der Überholspur und die Familie stand an der Raststätte. Wie gehst du heute damit um?
Ja, es war eine Zeit, die war halt so. Ich sage immer wieder, wenn du die Ziele erreichen möchtest, die du erreichen willst, die du dir vielleicht vorgegeben hast, wenn die dir so wichtig sind, dann gibt es immer auch etwas Negatives. Es ist ja nicht so, dass alles Gold ist, was da glänzt, sondern es ist natürlich auch, es hat immer einen Preis. Das hat alles ein Preisschild, oder? Das spielt keine Rolle, ob du ein Politiker bist, ob du ein CEO bist von einer großen Firma, ob du ein Sportler bist, das hat alles seinen Preis und der Preis ist bei mir halt, ist die Familie gewesen, die Kinder, dass du halt da weniger Zeit hattest, oder? Und da bist du halt auf dieser Überholspur oft und aber es geht nicht anders, oder? Nur halb geht auch nicht, oder? Dann bist du halt dann nicht an der Weltmeisterschaft, dann bist du halt nur in Anführungszeichen vielleicht in der obersten Liga in der Schweiz oder nicht mal da. Das hat seinen Preis und wie soll ich sagen? Ich nehme das nicht als Fehler entgegen, sondern es ist einfach, wie es war. Und heute ist es anders und ich versuche natürlich heute intensiver das Ganze zu machen. Aber eben, wie gesagt, ich bin auch nicht mehr auf der Überholspur. Ich bin heute ich bin noch kein Sonntagsfahrer, aber ich bin viel, viel relaxter. Also ich weiß jetzt, dass es wichtig ist, eben auch bei diesen Boxenstopps oder wenn du eben auf der Raststätte bist, die Raststätte ist ja deine Familie vielleicht, jetzt in dem Mann, das ist ein schlechter Vergleich, aber du gehst raus, da bist du in dieser Zeit, musst du einfach präsent sein. Du kannst dann nicht mit dem Kopf schon wieder auf der Autobahn sein, dann musst du da sein, dann musst du bei der Familie sein, dann musst du bei deinen Kindern sein, bei deiner Frau sein, bei deinen Freunden sein und das habe ich gelernt.
Du lebst heute mit deiner Familie im schönen Andalusien. Was macht das Leben hier für dich besonders?
Ja, im Prinzip natürlich, ich liebe die Wärme, ich liebe den Sonnenschein, aber ich liebe vor allem auch die Weite. Und die Weite, die habe ich hier. Also im Prinzip so dieser Blick, ich sage immer wieder, dieser Blick nach Afrika rüber, wo wir ja die Küste Afrikas sehen. Der Blick nach Gibraltar runter, oder wo das Eingangstor ist, quasi der neuen und der alten Welt. Wenn du das siehst, diese Weite, und dann hinten aber trotzdem die Berge, die dich irgendwo beschützen, dann ist das einfach ein wunderbarer Ort. Und natürlich auch die Menschen, die offen sind, die international sind, gerade da, wo ich lebe, sind sie sehr international. Und ich liebe das, dieses Gemix aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Religionen. Und ich glaube, das ist ja genau das, was ja das Leben ausmacht. Und ich glaube, wir sollten wieder viel offener sein für genau das. Und es funktioniert. Hier unten funktioniert es. Warum funktioniert es nicht an anderen Teilen in dieser Welt? Verdammt nochmal. Da sollte man wieder mehr, wie gesagt, toleranter sein, offener sein, herzlicher sein, menschlicher sein. Und dann würde es da eben auch solche Plätze geben, wie es hier einer ist.
Tolle Worte. Ich brauche jetzt von dir noch eine Empfehlung der Woche. Das kann wirklich alles sein. Eine Stadt, eine Lebensweisheit, ein Küchengerät, ein Restaurant. Ganz egal, lass deiner Kreativität freien Lauf.
Ja, die Empfehlung der Woche. Besucht Andalusien. Nee, aber ich glaube, diese Woche ist ja ganz besonders. Also das Champions League Finale. Also schaut das Champions League Finale, auch wenn die Bayern oder wenn keine deutsche Mannschaft dabei ist. Aber Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand wird ein tolles Spiel. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auf Blue TV in der Schweiz zu schauen, dann würde ich den Kommentar dazu machen für die Schiedsrichter. Also von dem her, das wäre meine Empfehlung.
Besser. Und zum Abschluss, gibt es jemanden, wo du sagst, der oder die gehört in diesen Podcast, jemand, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder perfekt in dieses Format passen würde?
Ja, ich glaube, es ging um den Fußball, und der VfB Stuttgart ist jetzt gerade Pokalsieger geworden, und Erfolge haben ja viele Väter, und einen der Väter, den kenne ich persönlich, und das wäre der Klaus Vogt gewesen, der ehemalige Präsident des VfB Stuttgart, und den würde ich da eigentlich gerne in diesem Podcast hören.
Klingt auf jeden Fall gut. Schauen wir mal, ob das was wird. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann erzählt doch gerne auch einen Freunden davon, teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Plattform eures Vertrauens. Ein riesen Dankeschön an dich, Urs, für deine Zeit und dieses spannende Interview, diese spannende Reise durch deine Karriere, die wirklich unfassbar vielfältig ist. Mir hat's eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe dir auch.
Absolut. Und ganz herzlichen Dank für die wunderbare Vorbereitung, die du gemacht hast. Ja.
Also, wenn ihr noch Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder per Mail unter Vereinsvisionäre. Ich freue mich auf euer Feedback und den Austausch. Und bis dahin, Samstag einschalten beim Champions League Finale. Dann hört die Urs kommentieren. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao. Vereinsvisionäre. Hinter den Kulissen des Fußballs.